Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutsche Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 17. Januar 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit Indonesian Slagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit Nachrichten, gelesen von Setiorini. Hören Sie zuerst die Schlagzeilen. Treffen des Vizepräsidenten Yusuf Kalla und Premierministers Hun Sen in Kambodscha. Vizepräsident sagt, Teilnehmer der Debatte der Präsidentschaftswahlen sollten Argumente streiten. TNI-Befehlshaber sagt, meint nicht, dass die Militärkräfte Indonesien schwach ist. Finanzministerin sagt, Indonesien sollte die Weltwirtschaft 2019 wachsam beobachten. Der Warenimport zeigt eine gute Entwicklung. Tourismus ist leicht von Katastrophen gestört. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla und der kambodschanische Premierminister Hun Sen haben sich gestern, den 16. Januar, zu einem bilateralen Treffen im Lotus Blanc Resort Siem Reap in Kambodscha gefunden. Dabei erörterten sie die Entwicklung der Zusammenarbeit und die Überreichung des von einem indonesischen Künstler hergestellten Gemäldes. Dieses stellt das Gericht von Hun Sen, das vom indonesischen Künstler Firdaus Alamkudi gemacht wurde, dar. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir sagte gestern, den 16. Januar in Siem Reap, das Treffen beider Staatsoberhäupter haben die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit zum Thema gehabt. Nach Angaben der indonesischen Botschaft in Phnom Penh zeigte der bilaterale Handel Indonesiens und Kambodschas von Januar bis Oktober letzten Jahres einen Überschuss in Höhe von 401,6 Millionen US-Dollar. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die beiden Präsident- und Vizepräsidentschaftskandidaten ihre Argumente bei der Debatte der Präsidentschaftswahlen am 17. Januar streiten könnten, um ihre jeweiligen Meinungen zu stärken. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Yusuf Kalla am 16. Januar, während seines Arbeitsbesuches im Siem Reap, Kambodscha, dass die Kompetenz jeweiliger Präsident- und Vizepräsidentschaftskandidaten im Verteidigen ihrer Meinung sehr wichtig sei, sodass sie nicht nur in normativen Antworten stecken. Laut ihm bringe auch die Kompetenz der Moderatoren einen Einfluss in der Leitung der Antwort der Teilnehmer der Debatte. Die erste Präsidentschaftswahldebatte hat zum Thema Recht, Menschenrechte, Korruption und Terrorismus. Andere Länder sollten nicht meinen, dass die indonesische Militärmacht schwach ist, sodass ausländische Flugzeuge ohne offizielle Dokumente leicht ins indonesische Gebiet betreten können. Das sagte der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Marschall Hadi Cahyanto, gestern, den 16. Januar, bei Pressekonferenz nach Führungssitzung des indonesischen Verteidigungsministeriums in Jakarta. Die Aussage von Hadi Cahyanto reagiert auf die Maßnahme der indonesischen Streitkräfte, die am Montag, den 14. Januar, das Frachtflugzeug Äthiopiens zwang, um herunterzufliegen. Dies dient dazu, alten Flugzeugen eine abschreckende Wirkung, die ohne offizielle Dokumente nach Indonesien fliegen, zu geben. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati vermutet, dass das Weltwirtschaftswachstum dieses Jahres nur 3,7% oder weniger als die vorherige Prognose von 3,9% erreichen wird. Dafür sollte man es wachsam beobachten. Das sagte Sri Mulyani Indrawati gestern, den 16. Januar, bei der Arbeitssitzung mit der Kommission 9 des indonesischen Parlaments in Jakarta. Laut ihr haben einige Institutionen diese Vermutung bestätigt. Die Finanzministerin fordert, dass die Handelswachstum der Welt werde auch schwach sein, indem es nur 4% im Vergleich zu dem letzten Jahr erreichen werde. Im letzten Jahr erreichte es 4,2%. Der indonesische Handelsminister Enggar Tiasto Lukita gab bekannt, dass der Import von Waren mit Ausnahme von Öl und Gas werden letzten Jahres ein Defizit erlebt habe. Dies wurde durch Einfuhr der Investitionsgüter und Kunststoff, die für den Infrastrukturaufbau des Landes benötigt worden waren, hervorgerufen. Das sagte der Minister am Dienstag, den 15. Januar Ortszeit in Washington DC, den USA. Demzufolge zeigten die Zahlen aber, dass die Entwicklung und Investitionen gut liefen. Mittelfristig hofft der Minister, dass Indonesien einen größeren Marktzugang bekommen und sich auf dem nicht traditionellen Markt verbreiten werde und damit seinen Export zu steigern. Die Tourismusindustrie könne leicht von den Katastrophen gestört werden, wenn sie nicht gut verwaltet wird. Die Auswirkungen der Katastrophen werden das Tourismusökosystem und die Erreichung des Ziels von touristischen Arbeitsleistungen beeinflussen. Das sagte der Leiter des Zentrums für Daten, Information und die Öffentlichkeitsarbeit der Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB, Sutopo Purwonugroho, gestern, den 16. Januar in Jakarta. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte er dazu weiter, man halte den Tourismus oft als Vergnügen und die Touristen sehen die Sicherheit und Geborgenheit als wichtige Sache im Reisen. Laut ihm seien die strukturellen und nicht strukturellen Milderung der Katastrophen noch minim. Die Milderung der Katastrophen solle in der Entwicklung des Tourismussektors in den Vordergrund gestellt werden. Liebe Zuhörer von Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurzwerte. Der Euro liegt heute bei 16.193,75 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurzwert von 14.366,47 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.101 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. Bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Debatte der Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten 2019 zum Thema. 2019 ist das Jahr des Demokratiefests des Indonesischen Volkes.
Im April 2019 werden die Parlamentspräsidentschaft und Vizepräsidentschaftswahlen gleichzeitig durchgeführt werden. In Bezug auf die Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftswahlen hat die Indonesische Wahlkommission KPU einige Aktivitäten vorbereitet. Eine der Aktivitäten ist die Debatte der Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten. Der staatliche Rundfunk Indonesiens RRI und drei Fernsehstationen senden heute, den 17. Januar 2019, die Debatte der Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten, die im Hotel Bidakara in Jakarta stattfindet. Die Themen von der ersten Debatte sind das Recht, die Menschenrechte, die Korruption und der Terrorismus. Die zweite Debatte wird am 17. Februar 2019 stattfinden, die Energie, Nahrung, Infrastruktur, Naturressourcen und die Umwelt zum Thema hat. Die Themen von der dritten Debatte am 17. März 2019 sind die Ausbildung, Gesundheit, Arbeitskräfte, Sozialfragen und die Kultur. Die letzte Debatte wird am 30. März 2019 stattfinden und die Ideologie, Regierung, Verteidigung und Sicherheit sowie internationale Beziehungen zum Thema haben. Der Kommissar von KPU, Wahyu Setiawan, sagte, die Wahlkommission KPU habe das Spickzettel der Debatte sowohl den Präsidenten als auch den Vizepräsidentschaftskandidaten übergeben. Neben dem Spickzettel verbietet die Kommission auch den Unterstützern beider Seiten provokative Kampagne-Eigenschaften und Attribute zu verwenden. Darüber hinaus lädt die Indonesische Wahlkommission KPU nur 500 Zuhörer ein, darunter auch ehemalige Präsidenten und Vizepräsidenten. Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit der Polizei in Jakarta mehr als 2000 Polizeibeamte einsetzen, um die Debatte zu sichern. Der ehemalige Leiter des Indonesischen Verfassungsgerichtshofs MK Mahfud MD rief die Gemeinschaft auf, die Aufmerksamkeit auf die Versprechungen der Präsidentschaftskandidaten zu lenken. Mahfud zufolge werde die Debatte die Meinungen der Wähler nur gering beeinflussen. Die Hälfte der Wähler in Indonesien entscheidet sich bereits, wenn sie wählen werden. Trotz der heftigen Debatte wird gehofft, dass die Debatte des Präsidenten friedlich und sicher verläuft. Die Kampagnenteams beider Kandidaten haben vereinbart, keine sensiblen Themen in die Debatte aufzunehmen. Am wichtigsten ist, dass die Bewerber glaubwürdige und logische Erklärungen zu ihren Programmen abgeben. Die Wähler wollen realistische Versprechen, die erfüllt werden können. Andererseits wird den Wählern auch empfohlen, die Versprechen der Kandidaten sorgfältig zu beachten, damit sie den besten Führer für dieses Land auswählen können. Soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer von Voice of Indonesia, wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 17. Januar 1961, dem Mord von Patrice Lumumba. Patrice Lumumba war ein antikolonialistischer Leiter Afrikas und der erste Premierminister der Demokratischen Republik Kongo, der nach der Unabhängigkeit seines Landes von Belgien im Juni 1960 demokratisch gewählt wurde. Patrice Lumumba stellte die Würde seines Landes wieder her, versetzte sich jedoch dem Westen, insbesondere Belgien, Frankreich und den Vereinigten Staaten, Die drei Länder verschworen sich mit dem lokalen Regime im Kongo, den Stammesführern und dem Militär, um Lumumba zu stürzen. 10 Wochen später wurde Patrice Lumumbas Führung durch einen Putsch niedergeschlagen. Am 17. Januar 1961 wurde er inhaftiert und getötet, wobei die Aktionen mit Hilfe der belgischen Regierung durchgeführt wurden. Schließlich entschuldigte sich die belgische Regierung 2002 offiziell bei den Bürgern Kongos für die Beteiligung Belgiens am Putsch und die Ermordung von Patrice Lumumba. Das nächste historische Ereignis war der 17. Januar 1948, an dem das Renville-Abkommen von Indonesien und den Niederlanden unterzeichnet wurde. Das Renville-Abkommen ist ein Abkommen zwischen Indonesien und den Niederlanden, das von der sogenannten Three Nations Commission, und zwar den Vereinigten Staaten, Australien und Belgien, vermittelt wurde. Die Vereinbarung begann im Dezember 1947 und wurde am 17. Januar 1948 an einem neutralen Ort, dem Deck des USS Renville Kriegsschiffes, das im Hafen von Tanjung Priok in Jakarta angelegt hatte, unterzeichnet. Der wichtigste Inhalt des Renville-Abkommens war, dass die Niederlande nur Zentraljava, Yogyakarta und Sumatra als indonesische Gebiete anerkennen. Es eine Abgrenzung zwischen Indonesien und den Niederlanden gab und die indonesische Armee die von den Niederlanden kontrollierten Gebiete verlassen müsste. Das Renville-Abkommen wurde jedoch verletzt, nachdem die Niederländer ihre Aggressionen in Yogyakarta gestartet hatten und Präsident Sukarno sowie Vizepräsident Mohammed Hatta festgenommen wurden. Wir beenden das Programm heute in der Geschichte mit der großen Erdbeben von 17. Januar 1995, das die Hafenstadt Kobe erschütterte. Ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 auf der Richterskala zerstörte die Stadt Kobe in Japan und führte zu mehr als 6.400 Toten. Mehr als 300.000 Menschen wurden obdachlos. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tak pernah ku menyesal, ku hanya terus berharap. Mungkin ini hanya cobaan di dalam hidup, dan aku terus berseru menahan air mata, menunggu keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau yang tak bersayap jatuh dari surga, surga.
sejak kau ada di dunia. Aku tak menyangka, tapi aku percaya. Dan waktu terus berlalu, kau buat semua nyata. Kulihat keajaiban. Oh yeah. Kau jatuh dari surga. Kau jatuh dari surga. Kau malaikat yang tak bersayap. Jatuh dari surga.
Indonesia.
Das war das Lied mit dem Titel Jatuh dari Surga oder auf Deutsch Aus dem Paradies fallen, das von der Gruppe The Overtones gesungen wird. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unserer Indonesien präsentieren.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, unser Indonesien behandelt heute das Thema Die UN-Umweltbehörde ist bereit, nachhaltiges Stoffmanagement in Indonesien zu unterstützen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien ist es gelungen, das Stoffland umfassend zu verwalten. International findet der Erfolg im Tropfmanagement eine große Aufmerksamkeit. Dies kommt insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass die Umweltbehörde der Vereinten Nationen UN ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, Indonesien als internationales tropisches Torfzentrum im sogenannten International Tropical Peatland Center ITPC zu unterstützen. Die UN-Umweltbehörde begrüßte die Führung der indonesischen Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, bei der Verwaltung der Torfgebiete in Indonesien. Demzufolge ist die UN-Umwelt auch bereit, das ITPC vor allem bei der Finanzierung zu unterstützen. Dies sagte der regionale UN-Umweltdirektor für den asiatisch-pazifischen Raum, Dejan Sering, bei seinem Besuch im vorläufigen ITPC-Sekretariat in der Nationalen Behörde für Forschung und Innovation, BLI, des Umwelt- und Forstwirtschaftsministeriums, KLHK, in Bogor, Westjava, am 10. Januar 2019. Dehen erkannte auch die Wichtigkeit der baldigen Implementierung der ITPC-Programme bei der Verfassung der Kooperationsmechanismen zwischen Institutionen für kurz- und langfristige Pläne an. erhoffe, dass das ITPC in Zukunft ein wichtiges Daten- und Wissenschaftszentrum in Bezug auf das Stroke-Management in der Welt werde. Das ITPC könne hoffentlich Hinweise an politische Entscheidungsträger und operationelle Einheiten, die im Bereich der Stoffschutzes tätig sind, geben. Der Leiter der Behörde für Forschung und Innovation BLI, August Justianto, der die Umwelt- und Forstministerin vertrat, informierte dabei den Hintergrund der Gründung des ITPC. Das ITPC wurde eingerichtet, um sicherzustellen, dass die politischen Entscheidungsträger, die praktizierenden Menschen und die Öffentlichkeit einen Zugang haben, um glaubwürdige und legitime Informationen, Analysen und alle anderen notwendigen Mittel erhalten zu können, um den Schutz und das Management des tropischen Trofflandes zu entwerfen und zu implementieren. August Justianto sagte dazu weiter, zurzeit sei die Existenz des ITPC sehr dringend erforderlich, um massive Maßnahmen mit Unterstützung von neuem Wissen, Technologie und Innovation zu ergreifen. Daher habe das Umwelt- und Forstministerium die Unterstützung der UN-Umwelt sehr begrüßt. Der Vertreter der TOF Rehabilitationsagentur BRG, Haris Gunawan, unterstützt auch das ITPC und hofft, dass das ITPC eine weitere Rolle bei der Bemühungen zur Verringerung der Wald- und Landbrände in Indonesien spielen könnte. Zumal es eine Vorhersage gebe, dass das El Nino-Phänomen in diesem Jahr wieder auftreten werde. Das Internationale Tropische Torfzentrum oder International Tropical Peatland Center ITPC ist eine Initiative von drei Ländern, die die größten Torflandgebiete der Welt haben, nämlich Indonesien, die Demokratische Republik Kongo und die Republik Kongo, bei der hochrangigen Diskussion über die nationale Waldpolitik und das Torflandmanagement am 30. Oktober 2018. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Masuk call ID Voice of Indonesia.
Aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta. Cinta. Kau bawa bersamamu sebelah
masih punya kesempatan kedua. Pasti akan ku hapuskan lukamu.
Voice of Indonesia.
Das war das Lied mit dem Titel Kesempatan Kedua auf Deutsch Die Zweite Chance, das von der Gruppe Tangga gesungen wird. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Masuk call ID Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in West Kalimantan befinden sich verschiedene traditionelle Tänze, die man noch erhält. Jeder Tanz hat seine eigene Funktion. Wir nehmen den Tanz Monong als Beispiel. Der Tanz Monong ist ein Teil des Rituals, den Gott um die Heilung zu bitten. Liebe Hörerinnen und Hörer, früher führten nur die Schamanen oder die Ältesten des Volksstammes Dayak den Tanz Monong vor, um die Kranken zu heilen. Die Schamanen rezitierten die Mantras, während sie tanzten. Die Familien der Kranken mussten der Rezitierung der Mantras beiwohnen. Der Tanz Monong heißt auch Manang. Einige traditionelle Musikinstrumente des Dayak-Volksstammes begleiten den Tanz Monong. Während des Tanzes sagen sie die Gebete zum Allmächtigen, damit die Kranken wieder gesund sein werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tanzbewegungen fokussieren sich auf das Heilungsritual, das die Schamane durchführt. Die Tänzer tragen die typische traditionelle Kleidung des Volksstammes Dayak. Es ist kein Wunder, wenn man während der Vorführung des Tanzes Monong mystische Atmosphäre erfährt. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt führt man den Tanz Monong nicht nur vor, den Gott um die Heilung zu bitten. sondern die Gemeinschaft zu unterhalten. Dazu schafft man neue Tanzbewegungen, die den Tanzmonong interessanter zu sehen machen. Die neue Kreation dient auch dazu, die traditionelle Kunst des Volksstammes Dayak zu erhalten. Man führt jetzt den Tanzmonong bei den traditionellen Zeremonien wie Bemanang oder Balian oder bei einem Kulturfestival vor, die Gäste zu begrüßen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Hier ist Voice of Indonesia von Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören.
Das war das Lied mit dem Titel Die Ujung Mimpi oder auf Deutsch Am Ende des Traums, das von der Gruppe T5 gesungen wird. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm des UNDAS, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia.
Das Mando ist eine traditionelle Waffe des Volksstamm der Dayak auf Kalimantan. Es ähnelt einem großen Hackmesser, das einige Sitznereien auf einer unscharfen Klinge besitzt. Es gibt häufig auch Löcher in der Klinge, die mit Kupfer oder Goldkupfer angefasst sind. Das dient dazu, die Klinge des Mandos zu versöhnen. Der Rohstoff für das Mando ist das Eisen von Mantikai. Es ist im Mantikai Plus im Dorf Tumbang Atai Sanaman Mantikai Katingan aufzufinden. Dieses Eisen ist elastisch und sehr einfach zu biegen. Mandau stammt vom Wort Man, einem der Volksstämme im südlichen Gebiet von China und Dao, das in der chinesischen Sprache kurz Schwert bedeutet. Der Dayak-Volksstamm mit seiner traditionellen Waffe Mandau ist mit der Grausamkeit und dem Fachgebiet beim Krieg bekannt. Da sie ein Krieg zwischen den Volksgruppen und den Nationen auf Kalimantan sehr häufig ereigneten, ist diese traditionelle Waffe sehr bekannt geworden. Liebe Zuhörer, nach der Geschichte wird die sehr safte Klinge der Mandau verwendet, um den Kopf der Feinde des Dayak-Volksstamm zu schlachten, sodass die anderen Nationen die Angst davor haben, um seine Gebiete zu betreten. Bisher ist Mandau die originäre Waffe des Dayak-Volksstamm auf Kalimantan geworden. Mandau ist ein Erbstück, die noch vom Dayak verwendet wird. Dieser Volksstamm hält Mandau für eine magische Ware von seinen Vorfahren. Der Dayak-Volksstamm verwendet diese traditionelle Waffe beim Krieg und bei Alltagsaktivitäten wie für Schneiden des Fleisch, der Pflanzen und anderer Waren. Er muss die Mandau gut aufbewahren und gut pflegen. Darüber hinaus wird diese Waffe in einem besonderen Ort als Respekt für Mandau gelegt. Der Dayak-Volksstamm ist davon überzeugt, dass Mandau eine magische und spirituelle Kraft enthalte, die in der Lage ist, ihren Besitzer von seinen Feinden zu schützen. Liebe Zuhörer, man glaubt, dass das traditionelle Erbstück des Dayak-Volksstamm Mandau in magische Kraft habe. Die magische Kraft wird von Herstellungsprozess dieser Waffe durch einige Rituale und auch bei der Tradition des Schlachten des Feindekopfs entnommen. Je mehr Personen, deren Kopf geschlachtet werden, sind desto magischer wird die Mandau-Waffe. Das Haar im Kopf der Personen wird normalerweise verwendet, um Mandau-Griff zu verzieren. Der Volksstamm glaubt, dass der Geist der Toten wegen des Schlachtens die Mandau-Waffe bewohnen werde, sodass Mandau magisch werden kann. Der Volksstamm hat aber schon lange diese Tradition verlassen, sodass es keine Mandau mehr mit magischer Kraft wie in der Vergangenheit gebe. Zurzeit fungiert Mandau als Symbol der typischen Waffe des Dayak-Volksstamm, das ein Souvenir werden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit dies und das von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Das war das Lied mit dem Titel Cinta Abadi oder auf Deutsch Die ewige Liebe, das von der Gruppe Tofu gesungen wird. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Dieses Mal möchten wir Ihnen ein Lied von dem Sänger Krise mit dem Titel Galih dan Ratna oder auf Deutsch Galih und Ratna vorstellen. Der Sänger, der den vollen Namen Krismansyah Rahadi hat, ist ein Sänger mit dem typischen Vokalcharakter. Dieses Lied ist ein populäres Lied, das von Krise gesungen wurde. Das Lied, das von Guru Soekarno Putra, dem Sohn des ersten Indonesian Präsidenten Soekarno, komponiert wurde, wurde im Jahr 1989 veröffentlicht. Dieses Lied war ein Soundtrack von dem Film Kita Cinta dari SMA oder auf Deutsch Die Liebeserzählung aus der Oberschule. Im Lied geht es um die Liebesbeziehung eines Liebespaars namens Galih und Ratna. Im Jahr 2017 wurde dieser Film und auch deren Soundtrack wieder gespielt. In diesem Film wurde das gleiche Soundtrack Galih dan Ratna von der Musikgruppe GAC mit dem schnellen Tempo und mit der modernen Musik gesungen. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Galih dan Ratna, das von Krise gesungen wird. Gute Unterhaltung!
Tiada petaka menurut kasihmu. kecuali menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garam dan nama mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, Yoli, oh, Yoli, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Setia abadi. Oh, Yoli, oh, Yoli, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh, Yoli, oh, Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali.
Voice of Indonesia.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice_of_Indonesia. Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id. Masuk instrumen tanah airku.